ARD Sounds.
Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer,
kein Mucks. Der Krimi-Podcast.
Jacqueline!
Herr Wirth.
Ich habe Angst.
Wo waren Sie?
Sie können mir nichts beweisen.
Ist das Ihre Hose?
Nein, doch.
Das ist nicht wahr!
Hallo? Ich habe nichts gemacht.
Jemand rief mich an.
Ich sage ja, ich hab's getan.
Ich bin in Behandlung.
Nein!
Was sagen Sie?
Ich kann es nicht!
Herbert.
Marion?
Aber Heinz ist tot.
Sie sind nicht Otto Schlünzel.
Nein, ich habe Tante Hedwig nicht erschossen.
Das ist alles.
Hallo.
Hallo.
Sie heißen
Otto Schlünzel.
Ich habe damit nichts zu tun.
Hallo.
Wer spricht denn da?
Gisela.
Kein Mucks, herzlich willkommen. Es begrüßt Sie am Mikrofon Bastian Pastewka. Hier kramen wir Radiokrimis aus alter Zeit hervor. Jeden Donnerstag gibt es Fundstücke aus den Funkhäusern, die so heute nicht mehr produziert werden und absolut in Vergessenheit geraten sind. Aber das ist kein Grund, sie nicht wieder zu spielen, hier in ARD Sounds, so wie sie seinerzeit gedacht waren, als Unterhaltungskrimis für Freunde der Hörspielspannung. Und so einen haben wir jetzt startklar in der Bandmaschine. Wo stammt er her?
Hier ist der Sender Freies Berlin.
Richtig, aus dem Sender Freies Berlin.
Diese Sendung können Sie stereophon empfangen, wenn Sie im Besitz eines Vollstereo-Rundfunkgerätes sind, das heißt eines Gerätes mit einem sogenannten Stereo-Decoder.
Decoder? Ja, ich habe immer noch Premiere.
Wenn Sie nicht im Besitz eines Vollstereo-Rundfunkgerätes sind, weisen wir darauf hin, dass Sie die nun folgende stereophone Sendung auch monoral in der gewohnten Weise empfangen können.
Ich will aber stereoral.
Zum Stereo-Hören schalten Sie bitte Ihren Apparat auf stereophone Wiedergabe.
Ja, habe ich. Und jetzt?
Zur Überprüfung der Seitenrichtigkeit Ihrer Anlage hören Sie jetzt links ein langsam schlagendes Metronom. Rechts ein schnell schlagendes Metronom. Sollten die Saiten vertauscht sein, brauchen Sie nur die Anschlüsse der Lautsprecher an der Rückseite Ihres Empfangsgerätes zu vertauschen.
Ja, gut. Solche Stereo-Checks kamen vor 60 Jahren immer wieder aus den Radiostationen, nicht nur aus Berlin. Da passt es ja prima, dass wir nun ein klangvolles Mono-Hörspiel aus dem alten SFB parat haben. Es wurde 1961 im Haus des Rundfunks in der Masurenallee in Berlin-Westend aufgenommen. Ich kann Ihnen den Tag nicht genau sagen, aber die Uhrzeit.
Es ist eine Stunde vor Mitternacht. Produktionszeit im Hörspielstudio. Am Regiepult Kurt Götz-Pflug.
Ja, liebe Kein-Mucks-Fans, es ist eine Premiere. In 180 Podcast-Ausgaben haben die Redaktionen und ich immer versucht, für die Hintergrundinformationen Tondokumente wie Interviews oder Besprechungen zu bekommen. Aber es gab kaum welche. Diesmal aber haben wir Bonusmaterial Deluxe, ein echtes Making-of, eine historische Reportage über genau die Aufnahme unseres heutigen Krimi-Klassikers.
Dieses Kriminalspiel mit Tilly Lauenstein und Karl Radatz, mit Beate Hasenau und Konstantin Paloff wird nachts produziert, weil tagsüber die Schauspieler Theater- und Filmverpflichtungen haben.
Ja, von einem Kriminalspiel wird hier berichtet. Das ist wirklich ein super Fundstück, zumal es nicht nur eine Ton-, sondern eine Bildreportage ist. Im Frühjahr 1961 machte der SFB einen Fernsehbeitrag über sein Funkhaus. Zwischen Morgen und Mitternacht, ein Arbeitstag im Sender Freies Berlin. Und Achtung, diese Reportage steht in voller Länge in der ARD-Mediathek. Bitte, bitte, bitte schauen Sie gleich nach. Es ist grandios. Ein gemütlicher schwarz-weißer Beitrag. Man sieht die alten Nachrichtenredaktionen, das Funkhausorchester, eine Probe für ein Fernsehspiel mit Agnes Fink und Paul Hubschmidt und das Hörspielstudio mit Sprecherkabine und Regiezone.
Das Spiel hat den beziehungsvollen Titel Stunde nach Mitternacht.
Und genau dieses Hörspiel bringen wir Ihnen jetzt. Es ist ein spannender Radio-Thriller, der zwar in Berlin produziert wurde, aber in den USA spielt. Die Stunden nach Mitternacht lautet der offiziell hinterlegte Titel. Und der muss stimmen, denn die Romanvorlage des Autors Joseph Hayes heißt genauso, auch im Original. The Hours After Midnight. Und tatsächlich hören Sie, wie eben angesagt, Tilly Lauenstein, Karl Radatz, Beate Hasenau und Konstantin Paloff und viele andere. Sigmar Schneider umrahmt diesen Thriller mit seiner Erzählstimme. Und Schneider kennen Sie als deutsche Synchronstimme eines sehr bekannten Westernhelden. Denn wie immer, wenn wir ins alte Berlin lauschen, werden Sie viele Stimmen erkennen. Wetten? Ich erzähle Ihnen alles nach dem Hörspiel. Die Stunden nach Mitternacht von Joseph Hayes. Nach seinem Roman von 1958 in der Regie von Kurt Götzpflug. Und zuerst hören wir Münzen, die in eine Musicbox fallen, obwohl von einem Plattenspieler gesprochen wird. Gute Unterhaltung.
Als sie Nolan Stoddard allein an der Theke stehen sah, wie er Bier trank und seine Zehnerstücke in den Plattenspieler steckte, da war sie aufgesprungen, um sich ihm anzuschließen. Zu Phil Reynolds, ihrem Freund, hatte sie gesagt, sie habe jemand anderen gefunden, der sie nach Hause bringen könne. Dankeschön. Sie hatte gewusst, dass es ihm am meisten wehtun würde, wenn sie sich einen Jungen wie Nolan aussuchte, mit den langen Haaren, den Koteletten, der Zigarette im Mundwinkel und den Blue Jeans. Das hatte er nun davon. Warum musste er ihr sagen, genau wie ihre Mutter immer sagte, Julie, ich verstehe dich einfach nicht. Und dann das andere noch, das Schlimmere. Du musst doch mal erwachsen werden. Er war hinausgegangen und sie hatte es lächelnd beobachtet. Und hätte doch am liebsten losschreien mögen, Schluss, Schluss, Phil. Wir wollen aufhören mit dem dummen Streit, ob es Zeit ist, nach Hause zu gehen oder ob der Abend doch gerade erst angefangen hat. Aber der Trotz, dieser böse wirkende Trotz, den sie so gut kannte, hielt sie zurück. Nun kehrte also auch Phil ihr den Rücken. Früher oder später kehrten sie ja alle den Rücken, einer wie der andere. Früher oder später trieb sie alle von sich weg.
Warum? Warum tue ich das? Warum kann ich nicht aufhören damit?
Sie sitzt in der grünen Limousine, die Nolans Vater gehört, und wartet auf Nolan, der in die Imbissstube gegangen ist, um zu telefonieren. Es ist genau 2.13 Uhr.
Hallo.
Mr. Elgin?
Ja? Hier ist Charles Elgin.
Hören Sie mal zu. Ich habe Ihre Tochter im Wagen. Ist eine süße Puppe, Mr. Elgin?
Wer sind Sie denn?
Zuhören, habe ich gesagt. Sie wollen doch nicht, dass der süßen Puppe was passiert. Also mucksen Sie nicht, verstanden?
So.
Kein Wort zu niemandem. Sie gehen jetzt mit Ihrer Frau ins Wohnzimmer, knipsen das Licht an und ziehen die Vorhänge auf. Setzen sich dahin und warten. In 10 Minuten rufe ich Sie wieder an und... Kein Mucks, Elgin, sonst...
Hallo? Hallo, hören Sie! Hallo!
Charles, was ist denn? Wer war das? Wo gehst du hin, Charles? Charles, warum schaust du in Julies Zimmer? Ist etwas mit Julie? Nun sag doch!
Helen, Julie ist...
Ja, was ist mit ihr?
Sie ist mit einem Mann zusammen. Mit irgend so einem Jungen, der Stimme nach. Er stottert ein bisschen.
Ja, und? Und?
Es wird ja nichts passieren, sagt er, wenn wir niemandem etwas... Wenn wir nichts unternehmen.
Charles!
Was willst du tun?
Ich rufe die Polizei an.
Das wirst du bleiben lassen!
Charles!
Du hast seine Stimme nicht gehört, Helen. Wenn wir nicht wollen, dass Julie was passiert, dann... Nein, wir werden jetzt tun, was er gesagt hat.
Mrs. Elgin, die so viele Jahre lang alle Entscheidungen in der Familie getroffen hat, folgt ihm, als hätte sie keinen eigenen Willen, ins Wohnzimmer, wo er das Licht anmacht und die Vorhänge aufzieht, sodass von der Straße aus der ganze Raum zu übersehen ist. Und sie fühlt durch die Betäubung des Schocks hindurch so etwas wie Dankbarkeit. Er hat das Telefongespräch geführt. Er muss es ja wissen. Er hat die Sache in der Hand. Es ist 2.16 Uhr. Julie sitzt zusammengekauert auf dem Vordersitz der grünen Limousine und sieht durch die beschlagene Windschutzscheibe Nolan aus der Imbissstube zurückkommen. Er bleibt stehen, reißt eine Packung Zigaretten auf, knipst sein Feuerzeug an und Julie sieht im Licht der Flamme die leicht schmollend vorgeschobenen Lippen in seinem 17-jährigen Gesicht, dem der Ausdruck von Hochnäsigkeit fest aufgeprägt zu sein scheint.
Ein schlechter Witz der ganze Abend. Das Spielchen werde ich wohl auch noch zu Ende spielen können und dann vergessen. Mit Typen wie dem da weiß ich umzugehen. Auch mit Typen wie Phil, die mir sagen, dass meine Eltern es gar nicht gern sehen, wenn ich länger als bis 1 Uhr ausbleibe. Sagt mir das auch noch.
Nolan Stoddard steigt zu ihr in den Wagen und sieht sie an. Seine Augen verengen sich und streichen über ihr Gesicht. Und dann dreist spekulierend über ihren Körper hinab bis zu ihren Schuhen. Julie zieht den Umhang fester um ihr langfließendes Tanzkleid.
Nicht sehr höflich von dir, Nolan, mich so im Kalten sitzen zu lassen, während du eine von deinen Freundinnen anrufst.
Höflich bin ich wohl nicht.
Nee.
Höflich nicht.
Bring mich nach Hause, Nolan, mir ist kalt.
Aber der Abend hat doch gerade erst angefangen.
Das habe ich Phil vorhin gesagt.
So. Phil heißt er dann. Piekfeiner Freund.
Phil Reynolds ist schon zu Bett gegangen. Aber er findet keinen Schlaf. Er knipst die Nachttischlampe an und schaut auf die Uhr. 21 Minuten nach zwei. Er nimmt sich eine Zigarette, zieht den Bademantel an und geht leise die Treppe hinunter ins Wohnzimmer, wo das Telefon ist. Dort bleibt er unentschlossen stehen.
Na, Phil, kannst du nicht schlafen?
Vater, dir macht wieder mal deine Gicht zu schaffen, was? Große Schmerzen.
Ich sitze dann am liebsten hier am Fenster. Schade, dass es nicht mehr schneit. Schneeflockenwirbel wirkt beinahe schmerzstillend auf mich. Willst du telefonieren? Störe ich dich?
Ich habe gerade überlegt, ob ich Julie nicht mal anrufe.
Habt ihr euch gestritten?
Ich habe sie gereizt. Wenn man wie ein Vormund mit Julie spricht, genauso gut könnte man eine Streichhölzer in einen Benzintank schmeißen. Ich könnte ja mal fragen, ob sie schon zu Hause ist. Ja, natürlich ist sie schon zu Hause. Aber was könnte ich ihr sonst sagen?
Dass es dir leid tut, sehe ich dir doch an. Oder?
Warum muss sie aber auch immer neue Hindernisse aufrichten? Und warum will sie dauernd, aber auch dauernd das Geständnis hören, dass man sie liebt?
Vielleicht ist sie aus irgendeinem Grund auf die Idee gekommen, dass man sie ja gar nicht lieben kann.
Das wäre doch Unsinn.
Ruf sie an und sag's ihr, Phil.
Mr. Elgin und seine Frau warten darauf, dass das Telefon klingelt. Es ist 2.25 Uhr.
12 Minuten schon.
Aber der Mann hat doch 10 gesagt. Du hast gesagt, dass er 10 gesagt hat.
Was soll ich denn tun, Helen? Was willst du, dass ich tun soll? Was kann ich denn machen? Vielleicht guckt er nicht so genau auf die Uhr. Vielleicht will er uns quälen damit.
Aber hier sitzen und gar nichts tun, Charles.
Und wenn wir beobachtet werden, in diesem Augenblick? Warum will er denn, dass wir hier sitzen, wie in einem Guckkasten?
Du hast vorhin gesagt, es könnte die Stimme von einem Jungen gewesen sein. Phil war es bestimmt nicht. Phil macht bei sowas nicht mit. Aber vielleicht ein anderer Freund von Julie. Ziemlich durcheinander und wütend war sie ja, als sie wegging heute Abend.
Na, warum eigentlich? Warum habt ihr euch wieder gestritten?
Weil ihr Zimmer wieder mal in einem heillosen Durcheinander war. Es ist, als ob sie es drauf anlegte. Manchmal denke ich, du hast recht, Charles. Vielleicht ist das alles nur ihre Methode, Aufmerksamkeit zu erregen. Nein, es würde mich wirklich nicht wundern, wenn sie sich diese Geschichte ausgedacht hätte.
Julie hat sich das nicht ausgedacht, Helen. Julie ist in Gefahr. Und du kannst ihr nicht die Schuld daran geben. Das willst du doch. Weiß der Himmel warum. Das tust du ja immer. Aber jetzt braucht sie uns, Helen. Verstehst du mich?
Warum rufst du dann nicht die Polizei
an? Darauf können wir es nicht ankommen lassen, Helen. Das könnte Julies Tod bedeuten.
Du willst es nur nicht eingestehen. Aber du fürchtest schon die ganze Zeit, dass das wieder so ein verrücktes Stückchen ist, wie Julie sie sich leistet.
Und wenn nicht? Was ist, wenn es sich um eine Bande von verrückten Burschen handelt? Junge Leute stellen heutzutage mehr wahnwitzige und verhängnisvolle Dinge an als abgebrühte Verbrecher. Was dann? Bitte sag mir das. Was dann? Was wird mit Julie? Ich könnte Phil Reynolds anrufen. Aber wenn die dann im selben Moment uns anrufen und sie hören das Besetzzeichen...
Ach, wenn doch Rod da wäre.
Rod?
Ja, Rod, mein Junge, der wüsste schon, was man tun kann.
Rod?
Ja.
Still, Helen.
2.36 Uhr. Aus dem Wagen heraus hat Nolan das erleuchtete Fenster gesehen und die beiden reglosen Gestalten im Zimmer. Und das war's, was er sehen wollte.
Die Spuren also. Naja, und die sollen sich bloß nicht einbilden, dass ich's nicht ernst meine. Bloß weil ich noch nicht wieder angerufen habe. Das sollen die sich bloß nicht einbilden.
Warum bist du vorbeigefahren, Nolan?
Ich hab zu Hause ein Geschenk für dich. Ich bring dich gleich zurück. Du weißt doch, wo ich wohne.
Ich will kein Geschenk haben. Kehr um.
Du hast doch nicht etwa Angst, Julie?
Angst. So weit kommt's noch.
Na, dann ist es gut. Wir sind gleich da, Julie.
Ich hab dir gesagt, du sollst umkehren.
Aber wenn du doch keine Angst hast? So, da sind wir, Julie. Das ist der Laden vom alten Oscar Stoddard, welcher mein Vater ist. Von hier bis zu dir nach Hause sind es nur 7 Straßen. Kannst ja laufen, wenn du keine Lust zum Warten hast.
Er steigt aus und geht durch die Seitentür in den dunklen Laden. Bleibt stehen und blickt durch das Fenster hinaus.
Die bleibt sitzen. Hast deine Chance gehabt, Julie. Hast selber entschieden, Julie.
2.39 Uhr. Nolan hat sich ins Schlafzimmer geschlichen, bis zur Kommode und zieht nun vorsichtig das eine Schubfach auf. In diesem Moment stürzt sich jemand auf ihn.
Halt!
Verdammt.
Nolan, hat der Mensch Töne, mein eigener Sohn. Was hast du denn vor? So im Dunkeln kann man glatt abgeknallt werden, mein Junge.
Von dir etwa?
Ja, von mir. Du weißt, dass ich hier Geld liegen habe. Wie soll ich im Finstern wissen, dass du es bist? Was willst du denn überhaupt?
Hier, mein Messer.
Das ist dein Messer gewesen, Nolan. Ich hab dir es weggenommen.
Dann nehme ich mir jetzt zurück.
Nolan, ich hab dir gesagt, dass ich's dir bezahle. Du tust jetzt, was ich dir sage. Verdammt nochmal, du bist mein Sohn und ich sage dir, du läufst mir nicht mit so einem Ding in der Stadt herum. Leg's zurück. Was, du wagst es?
Du kannst mich mal.
Nolan. Nolan.
Um 2.43 Uhr sieht Nolan im Rückspiegel den Polizeiwagen. Er drückt langsam das Gaspedal nach unten und fühlt, wie sich seine Beinmuskeln verkrampfen.
Du fährst in der falschen Richtung, Nolan.
Bist du schon mal so spät aus gewesen, Julie?
Oft genug. Aber noch nicht mit einem Verrückten.
So. Ich bin also verrückt. Schön. Ich bin verrückt.
Halt an, ich steige aus. Wo willst du eigentlich hin?
Muss eine Telefonzelle suchen. Muss wen anrufen, den ich kenne.
Ich will aussteigen, Nolan.
Ja, weißt du, das ist nämlich so. Mein Alter, Mr. Oscar Stoddard, der hat eine Menge Moneten. Ich sag zu ihm, nur hilf mir mal auf die Sprünge mit ein paar Moneten. Tut's nicht, nee, tut's nicht. Und da wär's doch jetzt schön, ja, wär nicht schlecht. Wenn man das jetzt alles so zurechtknobeln tät, dass sich der Alte dann ganz zerknirscht sagen muss, hätte ich ihm die Moneten lieber gleich gegeben.
Ich verstehe nicht. Ich weiß nicht, was du meinst.
Naja, Julie, ich bin ja auch verrückt.
2.53 Uhr.
Hallo, bist du's, Nolan?
Mrs. Stoddard?
Ja, wer spricht?
Ist Nolan nicht zu Hause?
Nein. Wer sind Sie? Warum fragen Sie?
Ach, vielen Dank, Mrs. Stoddard. Entschuldigen Sie die Störung.
2.55 Uhr schrillt endlich das Telefon. Und da hat Mr. Elgin auch schon den Hörer am Ohr.
Elgin, ja?
Schön, Mr. Elgin. So weit, so gut.
Wo ist meine Tochter? Ich will wissen, wo meine Tochter ist. Hören Sie. Ich weiß zwar nicht, wer Sie sind, aber...
Halten Sie sich das ein, Elgin. Legen Sie es auf Eis. Spitzen Sie lieber mal die Ohren, Sie. Jetzt ist es nämlich bald ausgestanden. Ja, Sie brauchen bloß zu machen, was ich Ihnen jetzt sage. Ich mache das nicht alleine. Wir sind auch nicht bloß zwei, nee. Sie haben es mit der ganzen Bande zu tun, Elgin. Sie werden ständig beobachtet. Und wenn Sie irgendeinen Dreh versuchen, na, dann sehen Sie Julie nie wieder.
Was wollen Sie?
$3,000.
$3,000. Aber hören Sie, das kann doch nicht bis morgen früh so weitergehen. Und heute Nacht kann ich das Geld nicht besorgen. Ich habe keine $100 im Haus.
Halten Sie die Schnauze, Sie besorgen es eben. Sofort. Und wissen Sie wo? Im Dragstrecke Spring und Eldorado. Der alte Stoddard hat die Moneten bei sich im Panzerschrank und der kennt Sie.
Ja, Mr. Stoddard kennt mich.
Na also.
Aber seien Sie doch vernünftig. Einen Scheck in dieser Höhe zahlt er mir doch nicht aus. Selbst wenn ich beweisen kann, dass ich auf der Bank habe.
Elgin? In 25 Minuten sind Sie wieder da. Ich mache keine Witze, Sie Armleuchter. Sie besorgen es oder Sie wissen, was passiert. $3,000. 5:30 rufe ich Sie wieder an und dann haben Sie es. Das kann ich Ihnen flüstern, Sie.
Der redet ja wie ein Verrückter.
Such doch den Bankauszug heraus, Helen. Ich muss mich beeilen.
Ja. Immer Julie. Rod ist nie in solche Geschichten hineingeraten. Immer Julie.
Um Himmels Willen, lass Rod aus dem Spiel. Julie ist nicht so wie Rod. Verdammt nochmal, Helen. Wir müssen aufhören, es Julie als Schuld anzurechnen, dass sie nicht Rod ist.
Charles.
Entschuldige.
Nicht wahr, du holst Hilfe, Charles. Nicht wahr, Charles, du gehst zur Polizei.
Warte hier, unternimm nichts. Nur warten, Helen. Sonst nichts.
Als Nolan gegen 2.55 Uhr in der Telefonzelle verschwunden war, bei dem dunkel daliegenden Gebäude einer Tankstelle, war Julie über den Sitz der grünen Limousine gerutscht. hatte die Tür am Fahrersitz vorsichtig geöffnet, die Schuhe abgestreift und war hinausgeglitten. Eine Weile war sie hinter dem Wagen geblieben, denn sie wusste, dass ihr weißer Abendumhang in der Dunkelheit leicht zu sehen war. Nun aber, 2.56 Uhr, hat sie schon einen guten Vorsprung. Und sie läuft weiter die verlassene Landstraße lang, den Rock gerafft auf Strümpfen. 2 Kilometer mögen es noch sein bis zu den ersten Häusern der Stadt.
Warum kommt denn niemand? Soll jemand kommen? Irgendjemand? Ich habe Angst.
2.59 Uhr gibt Nolan es auf, Julie in der Nähe der Telefonzelle zu suchen. Er springt in den Wagen und fährt ohne Licht die Straße lang, in Richtung Stadt. Als er Julie sieht, ihren weißen Umhang, tauchen von der Stadt her die Scheinwerfer eines Wagens auf. Am Lenkrad dieses Wagens sitzt Mr. Emil Easton. Er und seine Frau Carol sind auf dem Heimweg von einer Party. Auf der Uhr am Armaturenbrett ist es 3:01 Uhr, als Mrs. Easton, die ein bisschen gedöst hat, die Augen aufreißt.
Du, da ist wer. Sie winkt halt doch an.
Aber da kümmert sich doch schon einer um sie, siehst du doch.
Nein, sie schlägt ihn. Ich glaube, sie hat ihn geschlagen, du.
Irgend so ein Pärchen, das Streit hat. Nee, da will ich nicht mit reingezogen werden, so mitten in der Nacht auf der Landstraße.
Aber wir können doch umdrehen und nachsehen.
Das würde ich mir doch ganz dumm vorkommen. Wahrscheinlich war sie betrunken, genauso wie du.
Ja, der Bursche hat sich nicht drum gekümmert, ob wir ihn sehen oder nicht. Naja, sonst wäre ihm das wohl nicht so egal gewesen.
Na siehst du.
Inzwischen geht Mrs. Elgin im Wohnzimmer auf und ab. Sie sieht immer wieder auf die Uhr. Es ist 3:04 Uhr. Warum muss sie nur jetzt, gerade jetzt, wo so Grausames geschieht, an Dinge zurückdenken, die nichts damit zu tun haben? Gar nichts. Warum muss sie daran denken?
Dass Charles einmal zu mir gesagt hat, es ist leicht, jemanden zu lieben, der liebenswert ist. Ja, Rod ist liebenswert. Und Julie? Julie scheint es manchmal geradezu darauf abgesehen zu haben, jedermann zu zeigen, dass sie es nicht ist. Rod ist auch viel öfter krank gewesen als Julie. Was ich durchgemacht habe, Nacht um Nacht an seinem Krankenbett. Charles sagt, ich kann nicht weinen. Um Rod habe ich geweint. Als er zum Militär abreiste und an seinem Hochzeitstag vor einem halben Jahr. Warum musste Julie, als sie meine Tränen sah, mich so herausfordern, mit dieser penetranten, klimpernden Fröhlichkeit? Julie, Julie, er soll dir nichts tun. Wehe ihm, wenn er dir etwas zuleide tut. Er soll es nicht wagen.
Julie schlägt die Augen auf und sieht die Straße im grellen Scheinwerferlicht und die an beiden Seiten des Wagens vorbeifliegenden Telegrafenstangen. Sie sieht, dass Nolan am Lenkrand höhnisch grinst. Und dann wird ihr klar, dass das Dunkle an ihrer Hand, mit der sie sich an den Mund gefasst hat, Blut ist. Es ist 3:05 Uhr.
Es macht dir wohl Spaß, ein Mädchen K.O. zu boxen. Wenn Phil von der Geschichte hört, bricht er dir sämtliche Knochen in deinem Schädel. Und da sind ja eine ganze Menge drin. Weißt du was, du Mähnenbubi? Du solltest dir mal die Haare schneiden lassen. Aber auch dann würdest du noch nicht wie ein Mann aussehen.
Quatsch nur so weiter. Mach nur so weiter.
Werd ich auch. Nolan, nimm das Messer weg.
Schön, nicht? Wenn die Klinge so rausspringt. Und sieh mal, wie scharf die ist. So und so und so und so und so, das ist mein Umhang gewesen. Schöne nackte Schultern. Hast ihr den Umhang ganz hübsch zersäbelt.
3:07 Uhr.
$3.000. Aber Mr. Elgin, $3.000 habe ich gar nicht im Laden. Da hätte ich doch Angst vor Einbrechern, wenn ich so viel Geld...
Bitte zahlen Sie mir es aus, Mr. Stoddart. Der Scheck ist gedeckt.
Aber verstehen Sie denn nicht, ich hab's nicht da?
Mr. Stoddart, man hat meine Tochter entführt. Geben Sie mir das Geld. Und wenn ich weg bin, benachrichtigen Sie die Polizei. Eine so sehr große Summe ist es doch nicht, Mr. Stoddart.
Ja, aber für mich...
Ja, Gott, noch mal! Wir werden beobachtet.
Warten Sie. Ich hol das Geld.
Mr. Elgin wartet. Er erinnert sich...
Hier an der Theke... Wie oft habe ich im Sommer hier an der Theke eine Limonade getrunken. Sorglos. Meistens hat mir der junge Stoddart die Limonade gebracht. Warum muss ich jetzt an den jungen Stoddart denken? Trägt gern Lederjacken? Manchmal Cowboystiefel? Mürrisches Gesicht? Und er Stoddart!
So, Mr. Elgin, $3.000.
Danke. Was, Was macht denn Ihr Sohn, Mr. Stoddard?
Mein Sohn?
Ja. Wie heißt er doch?
Nolan.
Nolan. Ist er zu Hause?
Warum fragen Sie nach Nolan, Mr. Elgin?
Ist er zu Hause?
Nolan ist zu Hause. Natürlich. Er schläft. Es geht ihm gut. Und bei Ihnen wird auch alles gut werden, Mr. Elgin.
Mr. Elgin nickt und geht aus dem Laden. Wie ein Roboter. Mr. Stoddard schaut ihm nach, macht das Licht aus und geht nach hinten zum Telefon. Im Dunkeln setzt er sich auf den Stuhl neben dem Telefon und spielt mit seiner Nickelbrille.
Nolan. Zuerst fragt dieser Mann am Telefon nach Nolan und jetzt auch Mr. Elgin.
3.11 Uhr spricht er mit der Polizei. 3.13 Uhr lenkt sein Sohn die grüne Limousine in halsbrecherischem Tempo von der Landstraße auf dem Fahrweg, der zum See hinunterführt, wo es nur ein paar Wochenendhäuschen gibt und das Clubhaus.
Vordereingang. Habe ich noch nie reingehen dürfen. Los, Julie, zum Vordereingang. Ich trete die Tür ein und wir gehen in die Bar.
Hast du schon daran gedacht, Nolan, was dir passieren wird?
Hast du schon daran gedacht, was dir passieren wird?
Es ist ja schon nach drei. Papa wird die Polizei anrufen.
Oh, meinst du?
Entführung, Nolan, das ist doch Entführung. Wenn du mich nach Hause bringst, Nolan, wir könnten uns irgendeine Geschichte ausdenken und die Sache ist erledigt.
Zu spät, Julie. Dazu ist es zu spät, Julie.
Du kommst ins Gefängnis, Nolan, und vielleicht steht dir noch Schlimmeres bevor hier in diesem Staat.
Mir machst du nicht bange? Mir ist nicht bange. Sollen sie doch die Polizei anrufen, deine Alten? Die wissen schon, was dir dann passiert. Ich werde es ihnen zeigen. Allen werde ich es zeigen. Dir auch und deinen Alten und meinem Alten auch. Hol euch der Teufel, euch alle!
In der Bar, dem großen holzgetäfelten Raum, den Julie so gut kennt, bleibt sie stehen. Nein, so kennt sie die Bar nicht, dunkel und kalt. Nolan schnippt sein Feuerzeug an und Julies Blick sucht unwillkürlich die Schmucktafel hoch an der Wand über der Theke. Der Lichtschein des Feuerzeugflämmchens reicht nicht bis hinauf. Julie kann den Spruch trotzdem lesen, der dort eingraviert ist. Sie muss ein hysterisches Lachen unterdrücken, als es ihr durch den Kopf geht, das Motto des Seeklubs.
Wenn es dir keinen Spaß macht, geh nach Hause.
3.20 Uhr, 8 Minuten nach der telefonischen Meldung Oskar Stoddards, hat sich bereits eine umfangreiche Polizeimaschinerie in Bewegung gesetzt. Der Polizeichef, die Landespolizeikaserne und auch die nächstgelegene FBI-Dienststelle sind benachrichtigt. Die Reviere in den verschiedenen Stadtteilen alarmiert und mehrere Streifenwagen in die Gegend des Drugstores Stoddard und des Elginschen Hauses beordert worden. Einer dieser Streifenwagen, Nummer 34, folgt langsam einem gelben Cabriolet, biegt dann aber ab, als es die Straße zum Elginschen Hause langfährt. Phil Reynolds sieht im Rückspiegel den Polizeiwagen abbiegen und will aufatmen. Da sieht er das hell erleuchtete Wohnzimmer, sieht Julies Mutter in einem Sessel sitzen und hinter ihr einen Schatten auf und ab gehen, Julies Vater. Phil Reynolds fährt langsam weiter. Er wirft einen Blick auf seine Armbanduhr.
22 Minuten nach drei. Und Julie ist noch nicht zu Hause. Was jetzt? Umdrehen, hineingehen und sagen, dass sie mich abgehängt hat? Wem anderen losgezogen ist? Und die Fragen beantworten. Oh, Phil, warum haben sie es dazu kommen lassen? Warum haben sie sie nicht zurückgehalten, Phil? Aus Stolz, Mrs. Elgin, und aus Ärger, nehme ich an. Was kann ich tun, wenn Julie Lust hat, mit dem Burschen wie Nolan Stoddard auszugehen? Sie wissen doch, wie sie ist.
Er biegt um die Ecke und sieht das Polizeiauto wieder. Es schiebt sich hinter ihn und fährt ihm nach.
Aber wenn Julie etwas passiert wäre... Nein, dann würde der Polizeiwagen vor dem Haus parken und die Polizisten wären im Zimmer bei Mr. und Mrs. Elgin. Nein, das hat gar nichts mit Julie zu tun. Was soll denn Julie schon passieren?
3.24 Uhr.
Kipp einen, Julie. Bist du zu gut, um mit mir Whisky zu kippen? Kipp runter.
Nolan, ich...
Du trinkst mit mir, Julie. Vielleicht hast du dann mehr übrig für mich, was?
Er gießt sich ein neues Glas ein, zündet sich am glimmenden Stummel der Zigarette eine neue an, rührt den Whisky mit dem offenen Messer um, das im trüben Widerschein des Himmels blinkt, den die Wasserfläche des Sees hereinspiegelt.
Wer soll denn etwas für mich tun? Vater? Er hat nie etwas für mich getan. Gelächelt, ja. Sein gütiges, wissendes Lächeln. Man denkt, er versteht einen, aber er tut nichts. Nein, er hat nie Farbe bekannt. Und Mutter? Dreimal habe ich sie weinen sehen.
Damals, als Rott auf den Tod im Krankenhaus lag, dann als Rott zum Militär fuhr und vor einem halben Jahr als Rott geheiratet hat. Dreimal um Rott, nicht ein einziges Mal um mich.
Heulst du, Julie? Hab gedacht, du heulst, aber du heulst nicht. Machst du aus Prinzip nicht, was? Wird Zeit, dass ich telefoniere. Muss wen anrufen, den ich kenne.
Nolan!
Was denn?
Hör mal zu, Nolan. Hör mal zu. Bring mich nach Hause, dann denke ich nicht mehr daran, an die ganze Sache. Ich verspreche es dir. Ich erzähle niemandem was davon. Ich werde sogar schwindeln, wenn es sein muss. Nolan, bitte. Wenn du es jetzt sein lässt, bist du frei. Du brauchst keine Angst zu haben.
Ich habe keine Angst, Julie. Wie kommst du denn bloß auf die Idee, dass ich Manschetten habe? Du kennst mich nicht, Julie. Keiner kennt mich. Keiner weiß, was in mir drinsteckt, was ich fertigbringe. Willst du es wissen, Julie? Ich verrat's dir nämlich, Kleine, gratis und franco. Ich allein gegen alle und jeden. Ich bin bloß noch nicht dazu gekommen, dass ich's denen mal zeigen kann. Aber jetzt. Ich bringe alles fertig, was ich will. Alles, was ich will. Ich werd's ihnen zeigen, dir und allen anderen. Und eines Tages bin ich in Kanada oder Europa. Und dann können sie nicht mehr an mich ran, von wegen Militär und so. Hast du das kapiert, Süße? Ich lass mich nicht in irgendeinem Saukrieg in die Luft sprengen. Ich nicht! Ich hab zu meinem Alten gesagt, drück mal neben raus, dass ich weg kann. Dass sie mich nicht kriegen für irgendeinen Saukrieg. Mich kriegen sie nicht, haben schon viele gesagt. Ja, weiß ich. Aber ich bin anders. Ich mach was dagegen. Sag doch was. Antworte mir, Julie. Hast du mich kapiert? Hier. Sieh mal. Klingt schön, was? Wenn die Klinge so rausspringt. Das ist eine süße Puppe, Julie. Ich will dir mal zeigen, dass ich denke, dass du eine süße Puppe bist.
Julie sieht, dass er mit dem Entschluss ringt. Irgendetwas muss er jetzt einfallen. Es muss ihr etwas einfallen, sofort sonst.
Nolan, du stotterst gar nicht immer, nicht wahr, Nolan? Nicht immer.
Er zwinkert mit den Augen, als hätte sie ihm einen Schlag versetzt.
Ja! Stottern, ja, ich habe immer gestottert. Das ist was, worüber man lachen kann. Und das machen sie auch. Lachen. Du auch, was? Und dein Bruder Rott?
Rott?
Wo ist denn Rott? Bestimmt beim Militär. Das ist doch was für Rott, diesen Angeber, diesen... Der Rott, der mit seinem weißen Pullover... Weißt du nicht mehr? Den Pullover, den er in einer Tour angehabt hat, nach den Rugby-Spielen immer, wenn er gewonnen hatte. In einer Tour! Dein Bruder ist Misty und ein Armleuchter!
Was hat Rott dir denn getan,
Nolan? Der Armleuchter, der... Mit seinem weißen Pullover.
Nolan... Ich werde jetzt meine Eltern anrufen.
Ich hab gesagt, tu, was ich sage. Hab ich gesagt, dass du anrufen sollst? Hab ich das?
Hallo, hallo, hallo!
Halten Sie die Schnauze, Elgin. Schnauze halten und zuhören.
Bitte, was ist mit Julie?
Mit Julie ist alles bestens. Und mit Ihnen? Haben Sie die Moneten?
Ja.
Schön. Dann passen Sie mal auf, was Sie jetzt machen.
Hören Sie sie. Sie Mensch, sie. Ich weiß ja nicht, wer Sie sind, aber wenn Julie irgendwas passiert, kriegen Sie es mit mir zu tun. Wenn meiner Julie ein Haar gekrümmt wird, hören Sie! Sie kriegen's mit mir zu tun!
Halten Sie den Rand! Rand halten! Mit Julie ist alles bestens, Gnädigste. Wollen Sie mit ihr sprechen, Gnädigste? Na, Quatsch mit ihr. Muss bloß aufpassen, dass mir nicht das Messer ausrutscht.
Mutter, mir fehlt nichts. Du weißt doch immer, was ich sage, Mutter. Wenn's dir keinen Spaß macht, geh nach Hause.
Julie. Julie, bist du es, Julie?
Ja.
Ja. Und jetzt aufpassen, Elgin. Jetzt nehmen Sie die Moneten und gehen zu Fuß. Zu Fuß, haben Sie verstanden?
Ja.
Gehen zur Straße 41 und die Straße lang nördlich, bis Sie da jemand anhält. Tun Sie, was ich Ihnen sage, Elgin. Sie werden ununterbrochen beobachtet.
Straße 41. Nördlich.
Charles. Was Julie da gesagt hat, hat es sich nicht angehört, als ob sie getrunken hätte oder Rauschgift genommen oder... Warum kommt denn niemand von der Polizei?
Ich habe es dort gesagt, dass wir beobachtet werden. Sie werden sich erst vergewissern wollen, ob das stimmt.
Charles!
Reg dich nicht auf, Helen. Ich nehme die Pistole nur mit für den Fall, dass... Ich gebe ihm das Geld nicht eher, als bis ich Julie habe. Ich gehe zur Straße 41.
Und jetzt hör mir mal zu. Ich habe getan, was du wolltest, Helen. Ich habe die Polizei benachrichtigt. Es kann schon sein, dass das richtig war. Ich weiß es nicht. Aber ich habe das Gefühl, es war nicht richtig. Deshalb verlange ich jetzt von dir. Ich bitte dich nicht darum. Ich verlange es, Helen. Ganz gleich, was du für richtig hältst oder was du selber denkst oder glaubst. Wenn die Polizei herkommen sollte, dann sagst du ihnen nicht, wo ich hingegangen bin. Verstehst du? Sag, du weißt es nicht. Wenn sie hinter mir herfahren, Helen, und er sieht sie, dann rächt er sich dafür an Julie. Hast du mich verstanden? Du tust genau das, was ich sage.
Uhr 3:35. Mr. Elgin verlässt das Haus und macht sich auf den Weg zur Straße 41. Er wird von niemandem beobachtet, auch nicht von der Polizei. Die Aufmerksamkeit der Besatzung von Streifenwagen 34 gilt immer noch dem gelben Cabriolet. Das heißt jetzt schon direkt dem Fahrer dieses Cabriolets. Denn vor etwa 3 Minuten hat Phil Reynolds plötzlich angehalten, ist ausgestiegen und wütend auf den Polizeiwagen zugegangen.
Ich möchte jetzt wissen, warum Sie dauernd hinter mir herfahren. Und wenn das etwas mit Julie Elgin zu tun haben sollte, dann will ich es erst recht wissen. Denn sie ist meine Freundin und ich mache mir schon genug Sorgen um sie. Also was ist los? Was ist los?
Das war vor 3 Minuten. Jetzt, 3:35 Uhr, hat Phil Reynolds schon seine Aussage gemacht. Im schwach erleuchteten Drugstore Oscar Stoddarts. Vor dem Polizeichef und anderen Fahndungsbeamten, die dort eingetroffen sind.
Also gut. Mein Sohn war mit der Elchen-Tochter zusammen. Gut. Aber Sie glauben doch nicht, dass er jetzt noch mit ihr zusammen ist. Sie ist entführt worden. Wo ist dann mein Sohn? Ich frage Sie, was ist mit ihm geschehen? Ist er umgebracht worden? Wenn so unvorstellbare Dinge in dieser Stadt passieren, dann kann auch das passieren. Herrgott, so unternehmen Sie doch was.
3:36 Uhr. Julie liegt auf dem glatten, nach Wachs riechenden Fußboden der Bar und lässt sich ohne Widerstand von Nolan die Handgelenke auf dem Rücken fesseln. Mit der Seidenschnur, die er von der Gardinenstange abgeschnitten hat.
Ich glaube, das hält. Was? Was, Julie? Das hält. Ich muss jetzt zu deinem Alten. Aber ich komm wieder. Wir haben ja noch was vor, Julie.
Sie versucht, die Arme zu bewegen. Die Schnur schneidet ihr ins Fleisch.
Eigentlich sind wir in erster Linie Rotz wegen in den Club eingetreten. Wenn Rott hier liegen würde. Nein, nein. Sie hat geweint. Um mich. Und sie hat ihn angeschrien. Hat Nolan angeschrien und... Und vielleicht hat er nur deshalb noch nichts Schlimmeres mit mir gemacht. Ich muss etwas tun. Ich muss doch etwas tun. Ich kann sie doch nicht noch länger in Angst lassen. Ich kann sie doch nicht noch länger. Es ist doch alles meine Schuld.
3:49 Uhr. Mr. Elgin hat die Peripherie der Stadt erreicht und geht am Rande der Autostraße in nördlicher Richtung. Bisher ist ihm noch kein Wagen entgegengekommen. Und das hat ihn auch noch keiner überholt. Mr. Elgin geht weiter. Seine rechte, schweißfeuchte Hand umklammert den Griff der Pistole in seiner Manteltasche. Und er stellt sich die Frage,
wenn es dieser junge Stoddard ist, dieser verdrehte Junge mit den langen Haaren und dem hochnäsigen Gesicht, wenn es sich herausstellt, dass es dieses Kind ist, nicht älter als Julie selber, könntest du es dann tun?
Mrs. Elgin versucht indessen den Fragen der Polizisten auszuweichen, die vor etwa 10 Minuten mit Mr. Stoddard und Phil Reynolds ins Haus gekommen sind.
Begreifen Sie doch, Mrs. Elgin. Wir wollen Ihnen helfen. Ihnen, Ihrer Tochter, Ihrem Mann.
Wo ist Ihr Mann hingegangen?
Sprechen Sie, Mrs. Elgin.
Aber er hat doch gesagt, ich soll...
Sie sollen es nicht sagen.
Nein.
Was?
Was hat er Ihnen gesagt, Mrs. Elgin?
Er hat gesagt, er dürfe mir nicht sagen, wohin er ging, um Julie nicht noch mehr zu gefährden.
Jetzt ist aber auch Ihr Mann in Gefahr, Mrs. Elgin.
Hören Sie, Mrs. Elgin, wenn Sie uns sagen, wo er hingegangen ist...
Wir versprechen Ihnen, vorsichtig zu sein. Uns ganz im Hintergrund zu halten, Mrs. Elgin.
Nur zuzupacken, verstehen Sie, wenn ein großes Unglück verhindert werden muss.
Ich kann es Ihnen nicht sagen.
Herrgott, Mrs. Elgin, lieben Sie denn Ihre Tochter nicht?
Jetzt gehen Sie aber zu weit.
Ich soll Julie nicht lieben, Phil. Haben Sie das gehört, Phil? Ich soll Julie nicht lieben. Mein Gott, ich will zu ihr. Ich will ihr sagen, dass ich sie liebe. Wir müssen uns so viel sagen, Julie und ich, dass wir uns noch nicht gesagt haben, aus all diesen kleinlichen Gründen, Ärger und Beleidigungen, eingebildete Kränkungen. Was war denn das schon, Phil? Was war das gegen das, was wir hatten hier, als Julie noch hier war? Wir haben es doch einfach nur nicht begriffen, wie groß, wie gut, wie schön und wie lebendig alles war. Wie alles hätte sein können.
Wenn Sie Ihrer Tochter das alles sagen wollen, Mrs. Elgin, und ich zweifle nicht daran, dass Sie es ihr sagen wollen, ja, dann müssen Sie jetzt sprechen.
Sagen Sie uns, wo Ihr Mann hingegangen ist.
Sie wissen doch, Mrs. Elgin, der Bursche ist höchstwahrscheinlich bewaffnet.
Sie glauben immer noch, dass Nolan dahinter steckt. Nur weil er sich das Messer geholt hat. Als ob nicht viele Burschen in seinem Alter so ein Messer hätten. Sind das alles Entführer? Sagen Sie, sind das alles Entführer und Erpresser? Das werden Sie doch wohl nicht sagen können. Und Nolan schon gar nicht. Er würde sowas nie machen, das weiß ich. Er ist doch mein Junge. Ich verbitte mir, dass Sie sowas auch nur annehmen. Ich verbitte mir das. Ganz egal, wer Sie sind.
Hier, Mr. Stoddard. Bitte setzen Sie sich.
Mein Junge. Was war der immer für ein fröhliches Kind? Als er klein war, da hätte man sich überhaupt kein fröhlicheres Kind vorstellen können.
Munter, geradezu vergnügt, lenkt Nolan die grüne Limousine die Autostraße lang. Es ist 3.55 Uhr. Und er ist jetzt schon zum dritten Mal an Mr. Elgin vorbeigefahren, der immer noch brav nach Norden wandert. Nichts zu sehen von der Polizei oder von irgendeinem anderen Wagen.
Hm? Hättest du das gedacht? Beim ersten Anruf? Wo es Spaß war? Wo du noch gar keine Ahnung gehabt hast, was dabei rauskommen soll? Eins aus dem anderen. Und nun haben wir schon den springenden Punkt. Moneten in die Hand und weg, ein für alle Mal. Nicht mehr zurück zu Julie. Verdammt nochmal, der Plan ist fertig, fix und fertig, Moneten in die Hand und weg. Die Kleine finden sie dann schon. Und wenn ihr Alter mit meinem Alten zusammenkommt und Julie ist nichts weiter passiert, dann werden sie es gar nicht erst an die große Glocke hängen. Wirbelt bloß Staub auf. Bloß kein Skandal, nicht? Hallo, Mr. Elgin.
Wo ist Julie?
Rücken Sie die Moneten raus.
Erst bringen Sie mich zu Julie.
Hä?
Wenn ich sehe, dass Julie nichts passiert ist, kriegen Sie das Geld.
Ach. So rum.
Ja, so rum.
Ist aber schade, Elgin.
Wieso? Was ist mit Julie? Was haben Sie mit ihr gemacht?
Nichts. Mit Julie ist alles bestens.
Na, wenn ich mich davon überzeugt habe, kriegen Sie das Geld. Ich hab's in der Tasche.
Woher soll ich das eigentlich wissen, dass Sie die Moneten haben?
Wenn ich Julie sehe, werden Sie es schon wissen. Aha.
Und wenn ich Ihnen sage, wo Julie ist?
Ich will sie sehen.
Na schön. Wie Sie wollen.
Es ist 4:01. Julie kriecht über den glatten, nach Wachs riechenden Fußboden der Bar und sucht das Glas, das Nolan vorhin zertrümmert hat. Sie weint nicht mehr. Aber die Tränen, die sie um jemand anderes vergossen hat, haben sie von der Bitterkeit und dem Groll gegen andere befreit.
Dass sie mich nicht so lieben wie Rod, es ist nicht ihre Schuld. Nicht Rods Schuld. Es ist meine Schuld. Rod will nicht nur geliebt werden, er gibt auch Liebe.
Jetzt bekommt sie den Fuß des zerbrochenen Glases in die Finger und dreht ihn so lange, bis die schartige Kante an der Schnur liegt, die ihre Handgelenke fesselt, und fängt an, die Scherbe auf und ab zu bewegen. 4:04.
Da drüben, Elgin. Ja, in dem Schuppen da am Bootssteg. Da ist Julie. Na, gehen Sie. Gehen Sie doch schon.
Hier?
Ja.
Julie. Julie. Na los, schließen Sie auf.
Immer mit der Ruhe, Elgin.
Was? Hier.
Schön, nicht? Wenn die Klinge so rausspringt.
Aber Sie wären doch nicht...
Die Moneten, Elgin. Bloß die Moneten her. Weiter nicht.
Na und Julie?
Die Moneten her.
Hände hoch! Das Messer weg!
Nolan traut seinen Augen nicht. Denn was er da sieht, die Pistole in Elgins Hand. Nein, daran hat er nie gedacht. Das gehört nicht in den Plan. Das darf einfach nicht möglich sein. Panisches Erschrecken. Angst. Wut. Er hat Elgin mit dem Messer nur drohen wollen, um das Geld zu bekommen. Aber jetzt stößt er zu. Trifft die Pistole und nicht die Hand, die sie hält. Und sein ganzer Körper strafft sich in Erwartung des Geschosses, das ihn jetzt treffen muss. Aber es kommt nicht. Da schnellt sein Fuß vor. Rasch, hart. Und er sieht Elgin taumeln und rückwärts in das dunkle Wasser stürzen. Steht ganz verblüfft da. Hört, wie das Wasser gepeitscht wird. Und läuft weg. Läuft zum Wagen.
Verdammt. Die Moneten. Er hat ja die Moneten noch. Der Zündschlüssel. Wo ist denn der Zündschlüssel? Jetzt habe ich auch noch den Zündschlüssel verbummelt. Jetzt.
Er stößt heftig die Stirn gegen das Lenkrad. Einmal, zweimal und noch einmal. Jetzt lässt er den Kopf unten. Was jetzt?
Julie. Ich komme jetzt, Julie. Wir haben ja noch was vor, wir beide.
Er springt aus dem Wagen und rennt die Straße lang. Schlägt plötzlich einen Haken. Fängt an, die Böschung rechts der Straße zu erklimmen. Ja, so kann er den Weg zu Julie abkürzen. Quer durch den Wald in gerader Linie. Dort, wo die Straße zu einem weiten, kilometerlangen Bogen ansetzt. Er ist schon oben auf dem Hügelkamm. Da hört er es.
Was denn? Das ist doch nicht wahr. Mein Wagen? Elgin in meinem Wagen?
4:05 Uhr.
Mrs. Elgin, darf ich Ihnen Mr. Hopkins vorstellen?
Ja.
Mr. Hopkins ist Oberstaatsanwalt.
Ich bin soweit unterrichtet, Mrs. Elgin. Vielleicht wissen Sie wirklich nicht, wohin Ihr Mann gegangen ist. Und danach will ich Sie auch gar nicht fragen. Sagen Sie mir nur bitte, als Sie telefonisch mit Ihrer Tochter sprachen, sie hat Ihnen also gesagt, dass ihr nichts passiert sei?
Ja.
Ja, wie hat sie sich ausgedrückt? Bitte wörtlich, wenn Sie sich noch erinnern können, Mrs. Elgin.
Das kann ich nicht. Ich war so aufgeregt.
Ja, natürlich, ich verstehe. Sie soll doch gesagt haben, es mache ihr Spaß.
Nein, 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 das hat Julie nicht gesagt. Sie sagte, wenn's dir keinen Spaß macht, geh nach Hause.
Wenn's dir keinen Spaß macht, geh nach Hause?
Also bitte, Mr. Reynolds.
Hat sie das wörtlich gesagt, Mrs. Elgin?
Ja.
Herrgott, Mr. Hopkins. Ich weiß, wo Julie ist. 4:10 Uhr. Mr. Elgin sitzt in einer Pfütze eisigen Wassers am Lenkrad der grünen Limousine. Er fährt langsam und sucht mit aufmerksamen Augen die Straße von der einen Seite zur anderen ab. Schickt den Blick nach rechts in den Wald hinauf und dann an dem Buschwerk zu seiner Linken entlang und zu den einzelnen kleinen Häusern.
Ich muss ihn finden. Soll denn das alles umsonst gewesen sein? Der Einfall, den Zündschlüssel abzuziehen? Das Glück, aus dem Wasser herauszukommen, ohne die Pistole zu verlieren? Nein, nein. Ich habe sie nicht verloren, habe sie festgehalten wie ein Verrückter. Es ist zu viel. Ich brauche Hilfe. Polizei muss her. Wo ist das nächste Telefon? Wo ist das nächste Telefon? Wo ist das nächste... Im Clubhaus. Ja, gar nicht mehr weit. Aber das ist jetzt geschlossen, das Clubhaus. Wenn es dir keinen Spaß macht, geh nach Hause. Wenn es dir keinen... Julie. Mein Gott, Julie, du hast es uns gesagt. Deshalb hast du uns beiden das gesagt.
Er tritt den Gashebel bis auf die Bodenplatte hinunter. Seine Hand tastet nach der Pistole, die neben ihm auf dem Sitz liegt. 4:13 Uhr. Nolan läuft im Kreis herum. Es ist stockdunkel im Wald und er hat völlig die Orientierung verloren. Panik erfasst ihn. Er hat das sichere Gefühl, nie, nie mehr aus dem Wald herauszukommen. 4:15 Uhr. Autostraße 41. Drei Polizeiwagen. Hinter ihnen das gelbe Cabriolet. Phil Reynolds am Lenkrad. Neben ihm Mrs. Elgin und Mr. Hopkins, der Oberstaatsanwalt. 4:16 Uhr. Nolan meint, ein Wunder sei geschehen. Er ist aus dem Wald heraus. Vor ihm liegt der Parkplatz. Und hinter den dunkel aufragenden Hauswänden dort ist Julie. Er lässt die Klinge aus dem Messer herausspringen und geht auf das Haus zu.
Stehen bleiben! Keinen Schritt weiter! Und werfen Sie das Messer weg! Julie! Bist du da drin?
Ja! Ja, hier bin ich, Papa!
Hier! Bist du allein? Rühren Sie sich nicht, Nolan! Gefesselt!
Ja, gefesselt! Sie Armleuchter!
Hören Sie mir zu. Ich will Sie nicht umbringen. Aber wenn Sie noch einen Schritt auf die Tür zumachen, dann tue ich's. Dann drücke ich ab. Diesmal drücke ich ab.
Dann schießen Sie doch, Sie Mistvieh! Los, schießen Sie doch, schießen Sie!
Bleiben Sie stehen, bitte! Bringen Sie mich nicht dazu! Bleiben Sie stehen, bis die Polizei hier ist! Sie sind krank, Nolan! Sie brauchen Hilfe!
Werd Ihnen sagen, was ich brauche! Werd's Ihnen sagen!
Werfen Sie das Messer weg!
Das Messer! Das Messer kriegt Julie. Das kriegt Julie, Elgin. Ein paar Mal kriegt sie's. Da zähle ich gar nicht. Ich hab satt, dass ich mir immer so ein Mist wie in den Weg stellt, wenn ich was will. Verstehen Sie, ich hab euch Mistviecher sollen!
Nein, man weiß heute wirklich nicht, was sich irgend so ein junger Dachs als nächstes ausdenken wird. Woran liegt das nur? Alles zu üppig heutzutage? Die Ungewissheit der Zukunft? Es gibt Leute, die sagen, die Atombombe. Das Militär? Na, das alles wohl und das alles zusammen und noch etwas außerdem. Etwas, was zwischen den Menschen nicht mehr funktioniert. Tja, irgendetwas. Na, ich bin froh, dass die Sache noch so gut abgegangen ist. Glück gehabt.
Nicht Glück, Mr. Hopkins. Das war Papa.
Aber ja, Miss Elgin, natürlich. Ich habe niemanden, die ihm zukommende Ehre schmälern wollen. Was habe ich sagen wollen? Nun, die kleinen Ursachen, nicht wahr? Hier eine kleine Unachtsamkeit, da irgendein Fehler oder ein Missgriff. Man ist sich dessen gar nicht bewusst und doch, bums, die Tragödie. Wie bei diesem Stoddard-Jun. Na, er wird's überleben. Aber man möchte ihm beinahe wünschen... Na, und sein Vater?
Wie er mich angesehen hat? Ich wollte ihm sagen, dass es mir leid tut, aber er kam mir zuvor. Mit seinem Blick. Es war gar nichts Feindliches in seinen Augen. Eher eine Frage.
Ja, es ist seltsam. Höchst seltsam. Wie Menschen so ganz durcheinander geraten können. Innerlich. Ja, da geschieht es nämlich. Ich bekomme ja in meinem Beruf so allerhand zu erfahren. Seltsam. Und traurig.
Mr. Elgin sieht noch die verstörten Augen Mr. Stoddards vor sich. Nichts Feindliches, nein. Eher eine Frage.
Die Frage. Und das haben wohl auch meine Augen gefragt. Sind das unsere Kinder? Julie hat geweint und sie hat gesagt, es tue ihr leid, es sei ihre Schuld und es tue ihr leid. Helen hat sich mir in die Arme geworfen, hat sich an mich geklammert, so wie früher manchmal. Und jetzt fahren wir, nicht so wie Mr. Stoddard, in eine Welt voller Albträume, in die Wirklichkeit. Und sie wird heller sein als vorher. Dafür werden wir sorgen, wir drei. Endlich. Es musste erst so etwas Schreckliches kommen. Muss denn immer erst so etwas Schreckliches kommen?
Sie hörten »Die Stunden nach Mitternacht« nach dem Roman »The Hours After Midnight« von Joseph Hayes, bearbeitet von Johannes Hendrich. Es sprachen der Erzähler Sigmar Schneider, Julie Elgin, Beate Hasenau, Nolan Stoddard, Konstantin Parloff, Charles Elgin, Karl Radatz, Helen Elgin, Tilly Lauenstein, Oskar Stoddard, Arno Paulsen, Phil Reynolds, Manfred Grote, Vater Reynolds, Max Grothusen, das Ehepaar Easton, Käthe Jänicke und Hans-Jürgen Poritz. Oberstaatsanwalt Hopkins, Otto Bramel. Die Polizisten waren Hermann Wagner, Tobias Pagel und Klaus Hofer. Die Regie hatte Kurt Götz Pflug. Das Stück wurde 1961 produziert und lief erstmals am 21. Januar 1962 im Sender Freies Berlin.
Dieses Kriminalspiel mit Tilly Lauenstein und Karl Radatz, mit Beate Hasenau und Konstantin Parloff wird nachts produziert, weil tagsüber die Schauspieler Theater- und Filmverpflichtungen haben.
Ich erzählte es ja schon. Unglaublicherweise hat ein SFB-Kamerateam damals die Aufnahme genau dieses Kriminalspiels begleitet für ein Fernsehporträt des alten SFB namens »Zwischen Morgen und Mitternacht – Ein Arbeitstag im Sender Freies Berlin«. Und es findet sich in voller Länge in der ARD-Mediathek. Der Link steht bei uns in den Shownotes. Bitte nicht verpassen. Bei Minute 43:34 sehen wir Regisseur Kurt Götz Pflug.
Also, Fräulein Hasenau fängt an, dann Herr Parloff, dann Herr Radatz, dann Tilly Lauenstein. Achtung, bitte, wir nehmen auf. Auf gelb.
Hör doch, Mutter. Mir fehlt nichts. Ich bin ganz auf der Höhe, wirklich. Du weißt doch immer, was ich sage, Mutter. Wenn es dir keinen Spaß macht, geh nach Hause.
Julie!
Mutter!
Julie!
Julie, bist du es, Julie?
Ja.
So, und jetzt aufpassen, Elton.
Tatsächlich ist die komplette Telefonszene im Clubhaus bei der Aufnahme mitgefilmt worden. Man sieht Lauenstein und Radatz, also die Eltern Elgin, in einer Sprecherkabine, Hasenau und Parloff, also Julie und Nolan, in der anderen. Zwei Räume, damit man bei einem den Telefonton simulieren konnte. In der Regiezone, auch das sieht man, lauscht der Regisseur hochkonzentriert. Ein Tonassistent drückt irgendwelche Knöpfe und verschiebt irgendwelche Regler, während eine Dame mit Skript in der Hand fast unbeteiligt das Tonband zu Beginn der Aufnahme startet und am Ende stoppt.
Danke sehr, Kinder.
Ja, kommt bitte abhören.
Und nun sieht man noch andeutungsweise, wie die vier Schauspieler ihre Aufnahmezellen verlassen und sich in der Regiezone zusammenfinden. Hier endet der Ausschnitt.
Wo ist meine Tochter? Ich will wissen, wo meine Tochter ist. Hören Sie. Ich weiß zwar nicht, wer Sie sind, aber...
Halten Sie sich das ein, Elgin. Legen Sie es auf Eis. Spitzen Sie lieber mal die Ohren, Sie.
Was wollen Sie?
$3,000.
$3,000.
Karl Radatz hier noch einmal als Vater Elgin und Konstantin Parloff als Entführer. Radatz war seit den 1930er Jahren Theater- und Kinoschauspieler, Berliner Staatsschauspieler ab 1963 und manchmal die Synchronstimme von Humphrey Bogart oder Lee Marvin. Konstantin Parloff, also Nolan Stoddard, ist ein Rätsel geblieben. Seine Filmografie ist nicht lang. Im Hörspiel trat er nur in den 60ern auf, danach verliert sich seine Spur. Wie gut, dass wir dagegen so viel über Beate Hasenau wissen.
Entführung, Nolan, das ist doch Entführung. Wenn du mich nach Hause bringst, Nolan, wir könnten uns irgendeine Geschichte ausdenken und die Sache ist erledigt.
Zu spät, Julie.
Du kommst ins Gefängnis, Nolan, und vielleicht steht dir noch Schlimmeres bevor hier in diesem Staat.
Als Julie Beate Hasenau. Und diese Beate Hasenau wäre im April 90 Jahre alt geworden. Sie war eine absolute Allrounderin, Schauspielerin, Sängerin, Kabarettistin. Seit den 60er Jahren Synchronsprecherin für Jane Mansfield, Anita Ekberg und Gina Lollobrigida. Oder Lois Maxwell, die erste Miss Moneypenny in James Bond 007 Jagd Dr. No. Und Claudia Cardinale.
Ich möchte nur eins wissen, Mama. Ob du überhaupt weißt, was du sagst.
Und auch das kann ich beweisen. Es gibt ein Making-of über Beate Hasenau im Synchronstudio. Hier.
Im Film Die Gleichgültigen gibt die Kabarettistin Beate Hasenau der Hauptdarstellerin Claudia Cardinale ihre Stimme.
Jeden Tag dasselbe abgedroschene Theater. Denkst du, dass das ewig so weitergehen kann?
Und so klang das alles dann im fertigen Film.
Jeden Tag dasselbe abgedroschene Theater. Denkst du, dass das ewig so weitergehen kann? Du gehst uns allen mit deinen Launen auf die Nerven. Und dazu hast du überhaupt kein Recht.
Was eine Stimme. Beate Hasenau war in der 1964er Synchronfassung von Die Gleichgültigen erstmals Claudia Cardinale. Später sprach sie noch in Die Gefürchteten Vier und ganz berühmt in Sergio Leones Spiel mir das Lied vom Tod. Und hin und wieder sprach sie auch sich selbst.
Guten Abend, Mr. Parker.
Was wollen Sie hier? Wer hat Sie reingelassen?
Sie sprechen aber nicht gerade sehr freundlich mit der Geliebten Ihres Bruders.
Mein Bruder ist tot.
Ja.
Das ist Beate Hasenau 1968, ein Edgar-Wallace-Film namens Der Gorilla von Soho. Sie spielte eine Erpresserin und da in dieser Zeit Filme günstiger und Drehzeit gespart werden sollten, sprachen sich die Darstellerinnen und Darsteller hinterher im Studio kurzerhand selbst.
Ich habe Ihren Bruder ehrlich geliebt, Mr. Parker. Und ich habe mehr um ihn getrauert als Sie.
Ich fange gleich an zu weinen.
In den späten 60ern war der große Hype um die Edgar-Wallace-Kinofilme längst abgeflaut. Der Gorilla von Soho gehört zu den trashigsten Filmen der Reihe und aller Zeiten. Beate Hasenau macht das Beste aus diesem flott heruntergekurbelten Streifen neben Albert Liefen.
Sugar hat eine ganz schöne Stange Geld von Ihnen bekommen.
Dann dachten Sie, Sie könnten sich daran hängen, ja?
Mhm. Immerhin hätte ich ja beinahe zur Familie gehört. Donald wollte mich heiraten. Ich habe den Tag vor seinem Tod und auch die Nacht mit ihm verbracht. Und er war ja noch vollkommen gesund und vergnügt. Am nächsten Morgen war er tot. Fischvergiftung. Nur ich weiß, dass wir gar keinen Fisch gegessen haben.
Raus!
Ich glaube, Sie machen einen Fehler.
So säuselte Beate Hasenau. Und so ähnlich sang sie in den späten 1960ern auch.
So nah bei dir. So nah bei dir, in deinen Armen könnt ich immer glücklich sein.
Ja, das ist sehr schön. Ihr größter Hit war aber ausgerechnet ein Abgesang auf die ewigen mehrteiligen Fernsehkrimis.
Blasse Kinder, bleichen Kunst und fachgerecht gekillt, lassen schaudernd uns erbleichen, doch nie ist mir recht im Bild. Jede Folge bringt eine Wende, voller Finden, voller List. Leider weiß kein Mensch am Ende, was nun vorn und hinten ist. Es liegt eine Leiche im Fernsehkanal, ein grausiges Bild, gekillt. Mal war es ein Messer, mal war es ein Schal, mal war es ein Hackebeil. Fortsetzung folgt im zweiten Teil.
Beate Hasenau 1966. Und das Stahlnetz-Musikzitat, das haben Sie auch erkannt. Es kam die Zeit der frechen Chansons. Beate Hasenau sang wie ihre Kolleginnen Hanne Wieder oder Trude Herr kleine, lustige und frivole Liedchen. Beate Hasenau sah man in Fernsehrevuen oder zwischen den Spielrunden bei Dalli Dalli, wie viele Ensemblemitglieder der damaligen Berliner Kabarettgruppe, die Stachelschweine, der sie auch kurzzeitig angehört hat. Fast hatte man vergessen, dass sie auch ausgebildete Schauspielerin war. Hier ist sie 1975 im Tatort aus München, zusammen mit Gustl Beierhammer. Und hier konnte sie ihren Heimatdialekt ausspielen.
Es sind ja nette Sachen, die man da von Ihnen hört.
Ich war blau und anfassen lasse ich mich nicht.
Wo waren Sie Sonntagnacht?
Das habe ich doch dem da schon gesagt.
Wollen Sie das nicht mir auch sagen?
Na, Strunze war ich.
Hä?
Bummele.
Mit der Clique?
Wenn Sie schon wissen, was fragen Sie dann?
Namen der Clique?
Ich kann mich nicht erinnern, ich war blau.
Ja, Beate Hasenau kam aus Frankfurt.
Ihr seid vielleicht ein paar komische Heinis.
Immer wieder spielte sie Damen der Halbwelt. Und parallel zu Fernsehauftritten wurde sie auch im Comedy-Kino der beginnenden 80er Jahre bekannt. In Filmen wie Warum die UFOs unseren Salat klauen, Piratensender Powerplay und Im Himmel ist die Hölle los. Aber vergessen wir nicht ihre vielen unvergessenen Synchronrollen in Disney-Filmen. Etwa hier in Susi und Strolch.
Strolch ist toll, jeder liebt ihn, er bricht Herzen jeden Tag.
Das ist sie, als Peggy die Hündin. Sie war Madame Medusa in Bernhard und Bianca, Cruella de Vil in 101 Dalmatiner, die Eule in Kapp und Kappa. Und?
Ich bin nur noch ein Schatten meiner selbst. Verbannt im Exil und praktisch halb verhungert, während er mit seinem flutschigen Fischvolk feiert.
Natürlich die Meerhexe Ursula in Ariel die Meerjungfrau, in beiden Synchronfassungen übrigens. Und dann nochmal als deren Schwester Morgana in Ariel die Meerjungfrau 2. Ihre längste Synchronrolle hatte sie in einer US-Sitcom, die in den 1990ern in Deutschland startete, die Golden Girls.
Hör zu, Blanche, ich respektiere, was du damit versuchst, aber mein Entschluss steht fest. Ich liebe Stanley und ich möchte gerne bei ihm sein. Und es tut mir wirklich leid um Catherine.
Beatrice Arthur hieß die Schauspielerin Dorothy das Golden Girl. Es wurde Beate Hasenaus bekannteste Synchronrolle. 150 Folgen sprach sie und die Serie lief seit den 90ern immer und immer wieder. 2003 ist Beate Hasenau gestorben. Ihre Stimme ist im Ohr geblieben.
Ich muss etwas tun. Ich muss doch etwas tun. Ich kann sie doch nicht noch länger in Angst lassen.
Das ist sie noch einmal als Julie in unserem Hörspiel Die Stunden nach Mitternacht. Dorthin möchte ich jetzt noch einmal zurückkehren und zur Figur der Helen Elgin.
Du hast vorhin gesagt, es könnte die Stimme von einem Jungen gewesen sein. Vielleicht ein anderer Freund von Julie. Ziemlich durcheinander und wütend war sie ja, als sie wegging heute Abend.
Als Helen, die Mutter von Julie, war hier besagte Tilly Lauenstein zu hören.
Es ist, als ob sie's drauf anlegte. Vielleicht ist das alles nur ihre Methode, Aufmerksamkeit zu erregen. Nein, es würde mich wirklich nicht wundern, wenn sie sich diese Geschichte ausgedacht hätte.
Julie hat sich das nicht ausgedacht, Helen. Julie ist in Gefahr.
Und du willst es nur nicht eingestehen. Aber du fürchtest schon die ganze Zeit, dass das wieder so ein verrücktes Stückchen ist, wie Julie sie sich leistet.
Und wenn nicht?
Tilly Lauenstein spielte schon in den 1930er Jahren ganz kleine Rollen in Kinofilmen. 1948 eine erste Hauptrolle in Schwarz-Weiß. Chemie und Liebe.
Ich bin ja so glücklich. Ich muss jemandem einen Kuss geben.
So hieß ein Science-Fiction-Film. Ein Konzern macht Butter aus Gras. Die war 1948 knapp. Aber glauben Sie nicht, ich hätte darüber hinaus verstanden, worum es in dem Film ging.
Geben Sie mir die Telefonnummer von der jungen Dame.
Müsste ich denn da nicht selber vielleicht anrufen?
Ich mache das schon. Ich werde schon den richtigen Ton finden.
Und vergesse Sie nicht, eine Verabredung für morgen Abend zu treffen.
Unbesorgt.
Sie heißt Aimé.
Ich weiß.
So?
Und blond ist sie auch.
Ich hätte diese Stimme niemals, niemals, niemals mit der Helen Elgin aus Die Stunden nach Mitternacht in Verbindung gebracht. Aber es ist wirklich Tilly Lauenstein. Chemie und Liebe produzierte die Deutsche Film AG, kurz DEFA. Das war die staatliche Filmstelle der SBZ, der sowjetisch besetzten Zone. Ein Jahr später Deutsche Demokratische Republik genannt. Im geteilten Berlin arbeiteten damals viele Schauspielerinnen und Schauspieler für ost- und westdeutsche Film-, Theater- und Radioproduktionen. Erst 1961, im Jahr der Aufnahme von Die Stunden nach Mitternacht, wurde die Sektorengrenze zwischen West und Ost durch die Berliner Mauer versperrt. Die Darsteller des Die Stunden nach Mitternacht-Hörspiels blieben alle im Westen, auch Tilly Lauenstein.
Heute bekommt ihr endlich euren Klassenaufsatz zurück. Mein schönstes Erlebnis. Ein interessantes Thema, nicht wahr? Das Thema hat manchem die Zunge gelöst und damit auch den Stil gelockert. Bei einigen allerdings zu sehr.
Das ist sie 1963, eine Episodenrolle für Tilly Lauenstein in einer Familienserie namens Bei uns zu Haus, vom damaligen Südwestfunk für den Vorabend im Ersten produziert. Die Lindingers haben allerlei kleine Probleme. Lauenstein spielt die Lehrerin der Tochter Sabine. Mutter Lindinger wird ins Schulhaus zitiert.
Es war mein Wunsch, Sie zu sprechen.
Meiner auch.
Gibt Sabine irgendeinen Grund an, warum sie von der Schule will?
Ja, Frau Billerbeck. Unter anderem behauptet sie, dass sie sich mit Ihnen nicht versteht.
Sabine ist ein reizendes Mädchen. Sie ist aber auch ein gefährdetes Mädchen.
Also bitte sagen Sie mir die Wahrheit.
Kennen Sie Sabines schönstes Erlebnis?
Es geht um einen skandalösen Schulaufsatz, der am Ende aber dann doch nicht so schlimm ist wie gedacht. Wenn Sie sich einmal eine Serie anschauen wollen, in der fast gar nichts passiert und in der Sascha Hehn noch als Kleinkind zu sehen ist, in jeder der 13 Folgen übrigens, dann ist Bei uns zu Haus genau das Richtige für Sie. Tilly Lauenstein spielte in den 60ern bei allen möglichen heiteren TV-Serien mit, im Forellenhof, Alle meine Tiere und Salto Mortale. Aber auch im Kino war sie zu sehen. Auch sie landete irgendwann bei Edgar Wallace.
Nach dem großen Erfolg des Films Der unheimliche Mönch, nun der neueste Edgar Wallace-Film, Der Mönch mit der Peitsche.
Alle diese Morde sind unter Ihren Augen geschehen und Sie konnten es nicht verhindern.
Die Polizei kommt immer zu spät.
Der Mönch mit der Peitsche, im Gegensatz zum Gorilla von Soho, noch einer der besseren farbigen Edgar-Wallace-Filme, mit Joachim Fuchsberger und Uschi Glas in den Hauptrollen. Tilly Lauenstein spielt eine Internatsdirektorin.
Ich habe die Verantwortung für die Mädchen dieses Internats. Und du machst gemeinsame Sache mit einem Mann, von dem ich eben erfahre, dass er ein vorbestrafter Mörder ist.
Schwöre, das habe ich nicht gewusst.
Du lügst!
Tilly Lauenstein war, genau wie Beate Hasenau, umfänglich in der Synchronisation tätig. Schon 1949 begann sie damit. Sie sprach Olivia de Havilland in Vom Winde verweht. Sie war häufig die Stimme von Katharine Hepburn und Ingrid Bergman oder Barbara Stanwyck, Rita Hayworth, Lauren Bacall und die der Englisch sprechenden Marlene Dietrich. In über 350 Spielfilmen war ihre Stimme zu hören. Das hier ist Tilly Lauenstein 1989. Kennen Sie den Film?
Ich brauche sie nicht. Und ich will sie nicht. Und ich mag nicht, dass sie sagen, ich wäre reich.
Die Komödie, die den Pulitzerpreis gewann.
Was tun Sie denn da bitte?
Ich versuche, sie in die Stadt ins Geschäft zu fahren.
Sie rasen, das merke ich doch.
Wir fahren doch nur 30 Stundenkilometer.
Ich möchte, dass Sie unter der Geschwindigkeitsbegrenzung bleiben.
Aber das Limit ist doch hier bei 55.
Es war wirklich nicht einfach.
Guten Morgen, Miss Daisy.
Lassen Sie gefälligst mein Blumenbeet zufrieden.
Sie passten nicht zusammen.
Häuser, in denen so viele Fotos hängen, liebe ich, Miss Daisy.
Ein US-Kinofilm. Hier spricht Tilly Lauenstein die resolute Miss Daisy.
Ich wünsche nicht, dass Sie Ihre Nase in meine Sachen stecken.
Morgan Freeman, Jessica Tandy in Miss Daisy und ihr Chauffeur.
Haben Sie die Klimaanlage prüfen lassen? Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen sie prüfen lassen.
Ich weiß nicht, warum ich das tun sollte. Sie erlauben mir nie, sie einzuschalten.
Halten Sie den Mund.
Das ist Miss Daisy und ihr Chauffeur. Tilly Lauenstein spricht hier Jessica Tandy. Und das tat sie auch noch in Grüne Tomaten und Nobody's Fool. Spätestens hier war Lauensteins Stimme unverwechselbar geworden. Ihre wahrscheinlich bekannteste Synchronrolle ist die der gealterten Rose DeWitt in Titanic von 1998 von Gloria Stewart im Original gespielt. Der James Cameron-Film. Genau, jetzt wissen Sie Bescheid. Tilly Lauenstein sprach und spielte noch bis zum Jahr 2000. Sie starb 2002. In die Stunden nach Mitternacht waren noch weitere Darsteller zu hören, die man aus deutschen Fassungen von alten Filmen kennt. Hier zum Beispiel.
Es ist 2:16 Uhr.
Julie sitzt zusammengekauert auf dem Vordersitz der grünen Limousine und sieht durch die beschlagene Windschutzscheibe Nolan aus der Imbissstube zurückkommen.
Das ist noch einmal der Erzähler unseres Hörspiels.
Er bleibt stehen, reißt eine Packung Zigaretten auf, knipst sein Feuerzeug an und Julie sieht im Licht der Flamme die leicht schmollend vorgeschobenen Lippen in seinem 17-jährigen Gesicht, dem der Ausdruck von Hochnäsigkeit fest aufgeprägt zu sein scheint.
Sigmar Schneider, der die Geschichte umrahmte und dabei manchmal so sprach, als würde er ein Autorennen kommentieren, kannte man auch als deutsche Stimme von James Stewart.
Warum haben Sie sich eingemischt? Er hat mir ein Bein gestellt.
Es war mein Steak.
Und Sie wollten ihn deswegen umbringen? Oder er hätte Sie erschossen wegen eines lumpigen Steaks?
Danke, dass Sie mir das Leben gerettet haben, Mr. Hanna.
Deswegen habe ich es nicht getan. Ich kämpfe meine Angelegenheiten allein durch.
James Stewart und John Wayne 1962 in Sam Peckinpahs Western Der Mann, der Liberty Valance erschoss. Auf Deutsch Sigmar Schneider und Arnold Marquis.
Regen Sie sich nicht auf, Mr. Anwalt. Es ist alles vorbei und nichts passiert.
Gar nichts ist vorbei, das wissen Sie alle ganz genau. Der Kerl kommt doch wieder. Ich kaufe mir einen Colt oder verlasse das Territorium, nicht wahr? Das meinen Sie doch.
Genau, Mr. Anwalt.
Ich kaufe mir keinen Colt, trotzdem bleibe ich hier. Was sagen Sie nun?
Ich wünsche Ihnen viel Glück, Mr. Anwalt.
Sigmar Schneider sprach James Stewart in seinen größten Erfolgen. In Hitchcocks Cocktail für eine Leiche, Der Mann, der zu viel wusste, Vertigo und Das Fenster zum Hof. Oder auch in Filmen wie Winchester 73 und Der Flug des Phönix. Und wir haben noch eine Stimme aus unserem Hörspiel zu klären.
Was hast du denn vor? So im Dunkeln kann man glatt abgeknallt werden, mein Junge. Du weißt, dass ich hier Geld liegen habe. Wie soll ich im Finstern wissen, dass du es bist?
Die Figur des alten Stoddard, der Vater des Geiselnehmers. Und? Erkennen Sie die Stimme?
Du tust jetzt, was ich dir sage. Verdammt nochmal, du bist mein Sohn und ich sage dir, du läufst mir nicht mit so einem Ding in der Stadt herum. Leg's zurück!
Ich glaube, Sie denken gerade an ein amerikanisches Comedy-Duo aus alter Zeit. An zwei Herren dick und doof vielleicht?
Sei nicht so voreilig. Das erfordert etwas Überlegung. Wir schaffen das Klavier über den Balkon, tragen es die Treppe runter und bringen es ins Wohnzimmer.
Natürlich, das ist Arno Paulsen als Oliver Hardy, der Rundliche des Stan und Ollie-Duos. Und das ist die Folge, in der Laurel und Hardy ein Klavier transportieren müssen und alles falsch machen.
Jetzt lass die Kiste runter, aber vorsichtig. Oh, oh. Warum kannst du denn nicht aufpassen?
Arno Paulsen sprach Oliver Hardy in den frühen Filmen, die in Deutschland nach dem Krieg eingedeutscht wurden, zusammen mit Walter Blum als Stan.
Hast du dir wehgetan?
Auf eine so dumme Frage gebe ich keine Antwort. Stecke bitte deine Nase in deine Dinge und ich stecke meine in meine.
Ja, so ging das die ganze Zeit bei Dick und Doof. Die Folgen mit der Stimme von Paulsen wurden in Deutschland seit den 50ern erstmals im Kino gezeigt. In den 70ern liefen sie auch im ZDF. Und jetzt möchte ich noch über den Autor von Die Stunden nach Mitternacht sprechen, über Joseph Hayes. Der feierte in den 50ern schon große Erfolge.
From the much discussed Collier's Magazine Serial, the Book Club Bestseller, the prize-winning Broadway play, William Wyler brings to the screen the story of a family in its most desperate hours.
The Desperate Hours, 1955. Das war der erste Roman von Joseph Hayes und den arbeitete er sofort zu einem Bühnenstück um und William Wyler verfilmte ihn auf der Stelle. Im selben Jahr kam die Kinoversion heraus.
With this great all-star cast.
Sheriff, Mr. Hilliard, mystery called you.
You can't turn this on us.
Get my guts good and full of you, Mr. Hilliard. Guys like you, smart-eyed, respectable suckers.
The Desperate Hours mit Humphrey Bogart und Frederick March. Ein Thriller, in dem ein Familienvater gegen einen Geiselnehmer angehen muss. Kommt Ihnen das bekannt vor? An einem Tag wie jeder andere hieß der Film auf Deutsch. 1956 kam er bei uns in die Kinos und als Funfact sage ich Ihnen, Tilly Lauenstein hat mitsynchronisiert. Aber damit nicht genug.
In einer Gemeinschaftsproduktion mit Radio Bremen bringt der Süddeutsche Rundfunk das Schauspiel Ein Tag wie jeder andere von Joseph Hayes.
Im Januar 1956, noch vor dem deutschen Kinostart des Hollywood-Films, erscheint das Hörspiel mit leicht verändertem Titel. Radio Bremen und der SDR hatten sich flott die Bühnenfassung gesichert. Worum geht es? Ein Gangstertrio nimmt die Familie Hilliard in ihrem Haus gefangen.
Ich werde dir jetzt mal einen kleinen Aufklärungsunterricht erteilen, Hilliard. Hör gut zu. Vielleicht wird der eine oder der andere unter euch auf den Gedanken kommen, seinen Mut beweisen zu wollen. Irgendwann, bei irgendeiner Gelegenheit. Er kann sogar damit Erfolg haben. Er braucht nicht einmal verletzt zu werden. Damit ist aber noch nicht gesagt, was den anderen passieren wird. Seht ihr diese Kanone?
Wer fähig ist, sich sowas Teuflisches auszudenken?
Der ist gescheit, Papst, was?
Es entspinnt sich ein Duell zwischen Anführer Griffin und dem Familienvater.
Mein ganzes Leben lang bin ich von Klugscheißern wie dir herumkommandiert worden. Ihr glaubt wohl, dass ihr die Welt regieren könnt?
Denn bitte.
Misch dich nicht ein, Eleanor, das geht nur Ihnen und mich was an. Griffin, Sie werden Ihren Hass auf diese Welt nicht an mir und meiner Familie auslassen. Ich weiß nicht, wo Sie aufgewachsen sind, aber ich bin in einem Milieu aufgewachsen, das nicht viel besser gewesen sein kann als das Ihre.
Das ist das zentrale Thema in den Kriminalgeschichten des Joseph Hayes. Das Verhältnis zwischen Arm und Reich, die Fragilität des sogenannten American Dream. Hayes wirbelt seine Leser, seine Zuhörer, seine Zuschauer hin und her. Man weiß manchmal nicht, auf wessen Seite man sich stellen soll.
Wenn irgendjemanden in diesem Hause irgendetwas geschieht, Griffin, dann werde ich Sie umbringen. Mit meinen eigenen Händen.
Joseph Hayes verstand es, seine Geschichten auf Nervenkitzel auszurichten, langsam an der Spannungsschraube zu drehen. Was hier ganz besonders gut gelang, da die Ereignisse fast nur an einem Ort spielten. In dieser Hörspielfassung gab es übrigens eine grandiose Besetzung. Hören Sie mal, wer glauben Sie, könnte der Sohn der Hilliards hier sein?
Was ist das? Wer sind Sie?
Ralphie, hab keine Angst, mein Junge, das sind Bekannte von Paps. Komm, geh zu deiner Mutter rauf.
Ist gut, Papa. Oder meinst du nicht, dass ich lieber da bleiben soll?
Mach das doch auf, komm, Fängel!
Das hier ist als Sohn Ralph tatsächlich der ganz junge Frank Elstner, der Showmaster, der Wetten-Das-Erfinder. Frank Elstner hat 2026 den Grimme-Preis für sein Lebenswerk erhalten. In den 50er Jahren war er ein Funkkind, ein Kinderdarsteller in allen möglichen Hörspielproduktionen, vorwiegend aus dem Baden-Badener Südwestfunk. Glauben Sie nicht? Der Abspann verrät es.
Ralph, Tim Elstner.
Ja, und jetzt muss ich natürlich dazu sagen, dass Tim Elstner der wirkliche Name von Frank Elstner ist. Er hat sich den Vornamen Frank erst in den 70er Jahren als Künstlernamen gegeben. Wirklich wahr. An einem Tag wie jeder andere ist heute noch spannend. Die 1955er Verfilmung zeigte die Hollywood-Ikone Humphrey Bogart als unerbittlichen Bösewicht. Es war sein vorletzter Film überhaupt. Der Stoff wurde 1990 noch einmal verfilmt als 24 Stunden in seiner Gewalt. Diesmal mit Mickey Rourke und Anthony Hopkins. Doch diese Version ist in Vergessenheit geraten. Joseph Hayes schrieb noch bis in die 90er Jahre zahlreiche Romane und Theaterstücke. Unser Die Stunden nach Mitternacht war sein zweiter großer Erfolg, aber der Erstling, The Desperate Hours, blieb im Gedächtnis. Zum Schluss dieser Ausgabe bin ich Ihnen noch das traditionelle Pausenzeichen schuldig. Natürlich kommt jetzt wieder das des alten SFB, und zwar in der schönen Orchesterfassung. Und ich erinnere Sie noch einmal an die SFB-Reportage zwischen Morgen und Mitternacht, ein Arbeitstag im Sender Freies Berlin, in der ARD-Mediathek bei RBB Retro. Ganz am Ende sitzt das Making-of zu unserem Hörspiel Die Stunden nach Mitternacht. Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Fundstücken aus den Funkhäusern. Wir sind jeden Donnerstag zur Stelle. Neue Folgen immer zuerst in ARD Sounds.
Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht und es war interessant genug für Sie. Ich sage Ihnen guten Abend und auf Wiedersehen.
Und wenn Sie nun Lust auf mehr launiges Wissen zu bekannten Hörspiel-, Kino- und Fernsehserien bekommen haben, dann verpassen Sie bitte, bitte nicht den Podcast Battle of the Nerds mit Eva Schulz und Ralf Kaspers, die sich Folge für Folge mit Showbiz-Quiz-Fragen herausfordern und mit Fun-Facts und Trivia-Informationen beballern. Zuletzt etwa zum Thema die drei Fragezeichen. Battle of the Nerds, hier nebenan in ARD Sounds.
Meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, ich darf Ihnen danken für Ihre Mitwirkung an der heutigen Diskussion. Wir sehen uns also wieder in einer Woche. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Mein Name ist Bastian Pastewka. Bis nächsten Donnerstag. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Also, Wiedersehen.